Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Als sie stockte, zeigte die Schwester auf einen Zettel, der auf dem Nachttisch lag. In ordentlichen Druckbuchstaben war der ganze Vers aus dem Johannesevangelium fein säuberlich aufgeschrieben. Damit sie ihn nicht vergisst, erläuterte die Schwester. Ich fragte aufs Geratewohl, ist das vielleicht Ihr Konfirmationsspruch? Da lächelte die Frau für einen Moment und bestätigte, ja, der begleitet mich seit der Konfirmation. Ich versuchte zu bekräftigen, das ist ja auch ein besonders schöner Vers. Aber sie war schon wieder in ihren Gedanken gefangen. Ich mache doch alles falsch. Ich habe dann leider nicht mitbekommen, wie es mit dieser Patientin weiterging, da ich dann in Urlaub ging. Trotzdem hat mich dieses Erlebnis beeindruckt und beschäftigt. Ein Bibelvers, der Frau vor über 50 Jahren zugesprochen worden war, hatte sich eingeprägt und ihr Leben und ihren Glauben getragen. Und er war auch jetzt noch zugänglich in dieser so schwierigen Situation, auch wenn sie ihn nicht mehr ganz zusammenbrachte. Aber das Bewusstsein, dieser Vers ist für mich und er ist wichtig, das war da. Welch eine Verantwortung für die Menschen, die so einen Vers auswählen und jemand zusprechen. Heute ist es ja eher üblich, dass sich die Jugendlichen bei der Einsegnung oder Konfirmation ihren Bibelvers selbst aussuchen. Ob das dann auch ein Wort wird, das sie durch ein ganzes Leben begleitet, das wird sich in einigen Jahrzehnten zeigen. Und wie ist es wohl bei Ihnen, bei euch? Wer weiß seinen Konfirmations- oder Einsegnungsspruch noch? Was hat er bewirkt? Ja, da haben sich einige gemeldet. Wunderbar, ganz toll. Ich glaube, es wäre wirklich spannend, wenn ihr euch mal darüber austauscht, was dieser Vers für euch bedeutet, wie er euer Leben geprägt hat. Aber das ist gar nicht jetzt mein Hauptthema für diese Predigt, sondern es geht um einen ganz anderen Denkspruch, keinen persönlichen, auch keinen Lieblingsvers, den sich jemand selbst ausgesucht hat. Es geht um einen Abschnitt aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6. Und das ist gewissermaßen der Denkspruch für das jüdische Volk. Wir haben ja heute den Israel-Sonntag. So wird er in Deutschland seit vielen Jahren gefeiert und bezeichnet. Ein Sonntag, an dem wir uns besonders der Verbindung mit dem Volk Israel erinnern. Und deshalb habe ich diesen Denkspruch für das jüdische Volk ausgewählt, für diese Predigt. Er steht in 5. Mose 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Heute verpflichte ich dich auf diese Gebote. Du sollst sie in dein Herz schreiben, du sollst sie deinen Kindern einprägen und sie wiederholen. Rede davon, wenn du zu Hause bist oder unterwegs, wenn du dich schlafen legst oder aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk binden und sie zur Erinnerung auf deiner Stirn tragen. Schreibe sie auch auf die Türpfosten deines Hauses, genauso wie an die Tore deiner Stadt. Diesen Denkspruch des jüdischen Volkes kennt jedes Kind gläubiger Juden. Diese Verse sind gewissermaßen das Bekenntnis des jüdischen Volkes. Und sie sprechen diese Verse beim Morgen- und Abendgebet, sodass sie ganz tief im Herzen verankert sind. Aber fromme Juden nehmen auch die Aufforderung ernst, sich diese Verse um das Handgelenk zu binden und auf der Stirn zu tragen. Das wurde und wird bis heute wörtlich genommen. So binden sich fromme Juden beim Morgengebet Gebetsriemen, Tefillin genannt, um Arm und Stirn. Wie diese anzulegen sind, ist in der Tradition genau geregelt. Und so machen sie das jeden Tag auch wörtlich erlebbar, dass das Wort Gottes ihnen ganz nahe ist. Wir mögen diese wörtliche Auslegung vielleicht ungewohnt, möglicherweise sogar seltsam finden. Wer da in Wikipedia oder sonst wo googelt nach dem Bekenntnis Israels, der findet da auch Bilder von den Gebetsriemen. Wir verstehen und praktizieren das nicht so. Aber ein Teil dieser Verse ist uns ja schon begegnet in dem, was Jesus als das höchste Gebot angegeben hat. Und deshalb sind diese Verse ja auch für uns wichtig. Und die Art und Weise, wie das jüdische Volk mit diesen Versen umgeht, stellt ja doch auch eine ernste Frage an uns. Wie wichtig nehmen wir das Wort Gottes? Wie präsent ist es in unserem Leben und in unserem Alltag? Und wie sehr prägt das Wort Gottes unser Denken, unsere Überzeugungen und unser Handeln? Nochmal zurück zu diesem jüdischen Denkspruch aus dem 5. Buch Mose. Dieser Abschnitt ist so bedeutsam, dass er einen eigenen Namen hat. Er hat den Namen von den ersten beiden Worten dieses Abschnitts auf Hebräisch Shema Israel. Und so genau wird dieses Bekenntnis auch genannt. Shema Israel. Höre Israel. Höre. Mit dem Hören beginnt es also. Heute wissen wir, ein Mensch kann schon im Mutterleib hören, bevor er sehen, riechen oder schmecken kann. Und die ungeborenen Babys reagieren auf die Töne der Umgebung und unterscheiden sehr genau zwischen Harmonie und Krach. Manche Mütter können da ein Lied davon singen, dass ihre Kinder auf die Töne gut oder auch heftig reagieren. Ja, die Wahrnehmung des Menschen beginnt mit dem Hören und, wie wir gesehen haben, auch der Glaube. Und das Hören ist nach allem, was wir wissen, auch der letzte Sinn, der einem Menschen bleibt. Oft ist ein Mensch kurz vor dem Tod nicht mehr in der Lage, sich zu äußern. Aber es ist ziemlich sicher, dass ein Mensch auch dann noch hören kann, was wir sagen. Und deshalb ist es so wichtig, mit Sterbenden zu sprechen, ihnen unsere Verbundenheit auszudrücken in kurzen Worten oder einzelne Worte aus der Bibel oder Gesangbuchstrophen zu lesen, zu singen. Worte, die dem Sterbenden sichern, dass er nicht allein ist, dass er in Gottes Hand ist. Worte, die trösten und Hoffnung schenken. Hören ist also unser erster und letzter Sinn. Und auch die Wahrnehmung Gottes beginnt mit dem Hören. Wir können von Gott ja nur wissen, weil Gott zu uns spricht, weil er schon seit Jahrtausenden zu uns Menschen spricht. Und die Bibel ist das Zeugnis dieses Redens Gottes. Wir können ohne die Bibel nichts Genaues von Gott wissen. Ja, wir können eine Ahnung oder Sehnsucht haben, dass es in dieser Welt eine Macht gibt, die all dem Chaos einen Sinn gibt. Wir können uns an der Schönheit der Natur erfreuen und auch daran erkennen, dass da doch eine Macht sein muss, die all dieses Wunderbare gestaltet und werden ließ. Ja, wir können das ahnen. Aber etwas Genaues über Gott können wir nur wissen, wenn wir auf ihn hören, wenn wir auf die Bibel hören, wenn wir sie lesen und das Wort Gottes zu uns sprechen lassen, so wie wir es heute tun. Höre Israel, so beginnt der Denkspruch des Judentums. Und was soll Israel hören? Es ist dieses kurze und klare Bekenntnis. Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Kurz und bündig. Der Herr ist unser Gott. Das erinnert an das erste Gebot, das wir im zweiten Buch Mose finden und auch im fünften Buch Mose etwas später. Der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und das Wort Herr, das wir hier verwenden, steht an der Stelle, an der im Hebräischen die vier Buchstaben JHWH stehen. Das wurde früher mit Jehova wiedergegeben. Heute lesen wir oft an dieser Stelle Jahwe, denn nur Konsonanten können wir ja schlecht aussprechen. Juden würden diesen Namen nie aussprechen. Dazu ist ihre Ehrfurcht zu groß und ihre Angst, den Namen Gottes zu missbrauchen. Und damit wir mit diesen Worten besser umgehen können, wird in vielen Übersetzungen hier statt diesen vier Buchstaben der Herr eingesetzt. Die vier Buchstaben aber sind ein Name, kein Titel. Der Name des Gottes, der Abraham aus seiner Heimat gerufen hat und in ein fremdes Land geschickt hat. Der Name Gottes, der Abraham für diesen langen Weg seinen Segen mitgegeben hat. Der Name des Gottes, der Mose und das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Jahwe, der Name Gottes, es ist der Gott des Ersten Testamentes und auch des Neuen. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, die reich gesegnete Menschen waren. Und es ist der Gott Hiobs, dieser Mann, der alles verlor, seinen Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit und dennoch an diesem Gott festgehalten hat. Es ist auch der Gott, der die Propheten beauftragte, in seinem Namen zu sprechen und Ungerechtigkeit anzuprangern und die bösen Taten auch mitten im Volk Gottes beim Namen zu nennen. Sie haben von den schlimmen Folgen der Gottlosigkeit gesprochen, aber auch davon, dass die Liebe Gottes trotz aller menschlichen Bosheit nicht aufhört und dass Gott sein Zorn gereut. Jahwe, dieser Herr, ist unser Gott, Jahwe und sonst keiner. Eindeutig und missverständlich ist das hier formuliert. Ein Gott, nur ein Gott und keine anderen Götter. Gerade das Alte Testament, das kennt Gott ja als einen eifernden, einen eifersüchtigen Gott. Aber wenn Gott eifert, dann nicht, weil er irgendjemand was antun will, sondern weil seine unbändige Liebe entbrannt und verletzt ist, wenn wir nicht auf diese Liebe antworten. So wie der junge Liebhaber eifersüchtig ist, wenn jemand seinem Mädchen zu nahe kommt, so ist auch Gott eifersüchtig, wenn uns anderes wichtig ist als er. Und nicht, weil er uns strafen möchte, eifert Gott, sondern weil er uns liebt, unendlich liebt. Und Gott möchte, dass wir auf seine Liebe antworten, auf seine Liebe reagieren. Mir geht es ja auch so, dass ich enttäuscht bin, wenn ich viel Zeit für einen Menschen aufwende, viel Zeit mit ihm verbringe und er sich dann für das, was ich sage und was ich möchte, gar nicht interessiert. Wie sehr erst Gott, wenn wir ihn ablehnen oder einfach links liegen lassen. Deshalb folgt in diesem Schema Israel das, was der Mensch tun kann. Darum liebt ihn. Von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Natürlich gibt es in der jüdischen Tradition eine Geschichte, die etwas davon verdeutlicht, wie dieser Vers gemeint ist. Der berühmte Rabbi Akiba hatte sich sein Leben lang gefragt, was das denn heißt, Gott zu lieben mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Die Römer hatten ihn wegen seines Glaubens zum Tod verurteilt. Seine Schüler wollten ihn vor dem Märtyrertod bewahren. Aber Rabbi Akiba sagte zu den Schülern, Mein Leben lang war ich betrübt wegen dieses Verses von deiner ganzen Seele. Und jetzt sollte ich es nicht erfüllen? Und die Geschichte endet so, dass er mit diesem Bekenntnis des Volkes Israel auf den Lippen gestorben ist. Ja, eine außerordentliche Situation. Eine Situation, die uns zum Glück nicht blüht. Und doch sind auch wir gefragt, wissen wir, wie wir Gott lieben können mit ganzer Seele und ganzer Kraft? Das zu tun, was auch Jesus als das höchste Gebot angesehen hat, Gott zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und aller Kraft. Ja, Jesus hat auch vom Joch der Nachfolge gesprochen, aber auch dazu gesagt, was ich euch anordne, ist gut für euch. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. So stehen wir also immer wieder, jeden Tag neu vor der Entscheidung, das Bekenntnis zu Gott zu sprechen und zu leben. Auch wenn wir es uns nicht an den Arm oder an die Stirn binden. Die Frage bleibt, ist das das Erste und Wichtigste in unserem Leben? Und wenn wir schon lange mit Gott unterwegs sind, wenn wir schon Jesus schon lange als Freund und Helfer kennen und lieben, dann hört diese Frage und diese Aufgabe doch nie auf. Damit es gelingt, braucht es immer wieder das Hören. Das Hören auf das Wort Gottes, auf die Worte Jesu Christi, aber auch das Hören auf Brüder und Schwestern und das Gespräch darüber, wie wir gemeinsam Nachfolge leben können. Und vielleicht auch das Gespräch mit unseren jüdischen Geschwistern, die auf ihre Art und Weise das Wort Gottes leben und ernst nehmen. Machen wir es also wie sie. Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Amen.